Ja, also unser Thema heute wird sein, also die Theregatta, das ist in der Literatur, gehört zur Weltliteratur, ist Teil des Pali-Kanons und da sprechen eben, das heißt Lieder der Mönche und Nonnen, die sprechen davon, ihren Prozessen des Erwachens, vom Ringen, von sind Verse wirklich, wo es um Befreiung geht. Überwindung von Schwierigkeiten, eine starke Bildsprache, viele Metaphern. Das heißt, dass also der Pali-Kanon in der Weltliteratur die meisten Metaphern hat, ja, also Bilder und Metaphern. Und das ist ja auch was, was so zu Herzen geht, weil wir das so, ja, mit Bildern kommen wir so der Sache irgendwie mit dem Herzen nahe, ja. Und da sprechen ganz, ganz konkrete Frauen und Männer über ihre Sehnsucht nach Freiheit. Sprechen über ihre tiefsten spirituellen Erfahrungen, aber eben auch über ihre Ängste und Zweifel, so wie wir heute eben auch. Und das Besondere ist eben, dass da auch Texte sind und das ist für uns Frauen auch ganz wichtig gewesen, ja, dass es Texte gibt eben von Frauen, also die eben auch als Lehrende, als Lehrerinnen gewirkt haben seinerzeit. Und ich habe, als ich dies erste Mal gelesen habe und daran geführt wurde. Also ich habe da eine tiefe Berührung gehabt und die sind so authentisch, diese Texte, ja. Dieses Ringen ist so ehrlich und wahrhaftig. Sie sind von der Sprache her, je nachdem, welche Übersetzung wir nehmen, ein bisschen holprig oder wir würden sagen sperrig. Aber wenn du den Zugang zum Inhalt hast, dann fließt das wieder. Das Tolle ist, sie bekennen sich eben als auch freie Frauen und freie Männer und berichten eben von ihrer Suche in ganz kleinen Versen. Und im Grunde könnte man sagen, wir fühlen uns heute vielleicht verbunden mit diesen Suchenden und Findenden, Brüder und Schwestern, die vor 2600 Jahren das erlebt und ins Wort gebracht haben. Und im Grunde, wenn man guckte, Ähnliches durchgemacht haben wie wir. Und ja, vielleicht ist es erstmal gut, so sich ja das wahrzunehmen, was man gut verstehen kann. Und dann öffnen sich eigentlich auch die Bereiche, die vielleicht noch nicht so ganz erfahren oder erlebt sind. Es geht wirklich immer ganz klar um die Befreiung, ja. Und die haben auch alle Namen, die haben Geschichten, diese Frauen. Ich werde diesmal also von den Frauen berichten. Und ja, also. Da ist zum Beispiel eine, die heißt Soma. Fangen wir mit ihr an. Und vielleicht, dass die unser Herz erobern mag. Und sie schreibt von einem Anfall des Selbstzweifels. Ne? Kennt das jemand? Und da kommt nämlich Mara ins Spiel. Mara ist ja der Verführer und der Versucher. Und der ist ja auch zu dem Buddha, also dem Siddhartha Gautama, als er unter dem Bodhibaum saß, ja, und kurz vor dem Erwachen kommt da dieser Mara, ne? Also du musst gar nicht denken, du fällst voll weit zurück auf deinem Weg, wenn Mara kommt. Es kann sein, dass es kurz davor ist, dass die Tür sich öffnet, ja. Wenn wir aber Ressentiments haben, Mara gegenüber, dann brechen wir ab. So, hier kommt also Mara und flüstert Soma zu, ja, sie könne als Frau überhaupt gar keinen Anspruch auf Befreiung haben auf Befreiung des Geistes, ja, das sei für Frauen nicht möglich. Das wissen wir, das gibt es in allen Traditionen buddhistischen, weil damals haben wir natürlich, wir sind patriarchale Kulturen, ja, wo Frauen Dienerinnen des Mannes zu sein hatten und Soma sagt, pah, also ja, und sie sagt hier eben, wie sollte die weibliche Natur einer Frau hinderlich sein, wenn sie in fest konzentriertem Geist mit fortschreitendem Wissen die Buddha-Lehre in der wahren Einsicht erfasst hat. Ja. Sie sagt, und ich bin von Geburt ein Weib, was gilt es mir, die Mut begabt im Herzen innig Einsicht hegt und ganz und gar die Wahrheit weiß. Das sagt sie zu Mara, stell dir vor, was willst du hier, ja, Mut begabt und ich bin schon verbunden und gegründet im Dharma. Und alle Neigung ist vertilgt. und Nacht und Nebel durchgeteilt. Ich raun es dir verruchter zu, verruchter. Zermalmt ist deine Todesmacht. Das ist eine ganz alte Übersetzung von Neumann. Und man könnte es auch so sagen, also es gibt eine andere Übersetzung, da heißt es, überall ist die Lust vernichtet, die große Finsternis zerrissen, so wisse böser Tod, du bist besiegt. Also, das ist ja schon ein Ding, ne? So eine Behauptung. Wir wissen ja, dass Nibbana, also das tiefste Anatta, wird ja auch das Todlose genannt. Ne? Also, das sind Begriffe, vielleicht nähern wir uns nach und nach. Ich müsste natürlich jetzt sehr ausholen, um das, ich sag mal, ja, mehr näher zu beschreiben. Aber ich möchte eigentlich, dass du die Verse mit dem Herzen aufnimmst, ja? So diese. Überall ist die Lust vernichtet, das Begehren ist gestillt, die große Finsternis zerrissen, die Dunkelheit ist überwunden, so wisse böser Tod, du bist besiegt, ja? So, und dann pscht, löst sich Mara auf. So kannst du mit dem sprechen, offensichtlich. Wir können uns weiter verbinden mit den Nonnen, den Töchtern des Buddhas, so werden sie auch genannt, die eben vor allen Dingen Frauen in ihrer Zeit ermutigt haben. Und sie ermutigen oder sie haben uns vor allen Dingen, als ich damals vor 30, 40 Jahren mit dem Buddhismus in Berührung kam, auch uns als Frauen sehr ermutigt. Und wir können eben auch Anteil nehmen an ihrem Leben, an ihren Wegen. Und ich habe mir natürlich eine genommen und die heißt Kema. Ja, Kema und wir haben beim Buddha eben einige der Frauen, die mit ihm unterwegs waren und im Grunde auch Lehrende waren, Lehrerinnen. Und da ragen einige sehr heraus und Kema war so eine, die herausgeragt hat. Wie auch bei den Männern, ja, gab es ja Schüler bei dem Buddha, die so besonders herausgeragt haben. Wir erinnern uns an Nanda, der so hingebungsvoll war. Und es gibt noch zwei Hauptschüler des Buddhas, Sariputra und Moggallana, und das waren Freunde, bevor sie zu Buddha kamen, die waren schon immer miteinander verbunden, da gibt es Geschichten drum. Und der eine ist eben eher so ein Intellektueller und kann den Dharma noch genauer, den Prozess sozusagen der Befreiung des Geistes noch genauer beschreiben als der Buddha. Und der Moggallana, das war so einer, der verfügt über magische Kräfte, weil der eben in die Jhanas ging. Und es das heißt immer, die vierte Jhana ist der Bereich, wo wir eben zu magischen Kräften kommen können. Das ist tatsächlich so. Aber der Buddha sagte, wir vergeuden nicht das Leben, dass wir dauernd da in diesen Vertiefungen sitzen. Wir wollen ja befreiende Einsicht erlangen. Deshalb ist ein bestimmtes Niveau ausreichend, sonst muss man sich die ganze Zeit damit beschäftigen. Aber der Moggallana war eben ein Sonderbegabter. So. Und Kema ist tatsächlich, so heißt es, die weiseste unter Buddhas Schülerinnen. Und so wird sie auch in höchster Wertschätzung beschrieben, ja. Und sie ist tatsächlich ein Vorbild gewesen damals für die anderen Frauen und für die Nonnen. Und vielleicht auch nicht nur für diese. Ne? Es gibt auch eine ganz berühmte Rede, wo sie einen König belehrt und der ihr in der Folge dann auch Respekt erweist. Also es das heißt, da ist wirklich, also da werden diese patriarchalen Strukturen in Frage gestellt, auf jeden Fall für diese Begegnung überwunden. Ja. Wenn wir nochmal überlegen, der Buddha spricht ja, wenn wir von Karma sprechen, heißt das ja immer, welche Saat, also wie gehst du in den Moment hinein, wie ist dein Herz gerade gegründet, ja, wie ist dein Geist? Und das ist die Saat für den nächsten Moment. Und der Buddha spricht eben davon, dass seine Aussaat, also seine Saat, ja, Güteklasse 1 sind. Und die Frage ist dann, ich finde das auch so ein schönes Bild, also welche Saat habe ich denn heute ausgeworfen, ja? Wie viel war da Güteklasse 1 und wie viel vielleicht eher 2, 3 oder 4? Vollkommen okay, wir lernen ja. Und er sagt eben, das wird dann so benannt, sage ich mal, diese Güteklasse. Die Lehre, ja, ist am Anfang gut, das haben wir schon gehört, ne? Die Lehre ist in der Mitte gut, ohne Lücke, keine Lücke. Und die Lehre ist am Ende gut und das lückenlos. Das würde bedeuten, dein Geist ist sozusagen gegenwärtig am Anfang, in der Mitte ohne Lücke und am Ende auch. Lückenloses Praktizieren, so heißt das. Und das natürlich, also bitte nicht in Stress verfallen. Das muss man wirklich mit einem entspannten Herz aufnehmen und auch so praktizieren, weil sonst hält das kein Mensch aus. Dann kommt da ein Wahnsinnsdruck drin. Aber ich finde, für mich öffnet sich da sofort mein Herz. Und wie gesagt, diese herausragenden Schüler oder Schülerinnen sind eben Vorbilder, die wirklich tragen. Das Spannende ist eben auch, wie ich eben schon erwähnt habe, da geht es nicht um die gesamte Persönlichkeit, ja, sondern sie haben einen bestimmten Aspekt, für den sie stehen. Ne? Wie wir eben gesagt haben, Sariputra war so der Gelehrte und Ananda so der Herzensmensch, der voller Hingabe praktizierte. Und das war eben einer steht für Sammlung, der andere für Weisheit, Kema eben für Weisheit. Und so ist es eben auch kein Wunder, dass sie gelehrt hat. Übersetzt bedeutet Kema Sicherheit und ist ein Synonym für Nibbana. Also, ja. So, von ihrer Herkunft war Kema, also als bürgerliche Frau, adliger Herkunft. Sie entstammte also einer königlichen Familie, so heißt es, aus einem bestimmten Teil Indiens damals. Und sie war von außerordentlicher Schönheit, eine wunderschöne Frau. Und das ist ganz wichtig zu wissen, also wie Schönheit, und ich nehme schon mal was vorweg, ja, dass Schönheit sich wandelt sozusagen. Schönheit bedingt Weisheit. Ja, also sie wandelt sozusagen von der Schönheit zur Weisheit. Also das können wir schon mal als These setzen und sagen, wow, ja, also Schönheit hat wirklich eine große Bedeutung. Also damals, als es ums Heiraten ging bei ihr, wurde sie eine der Hauptfrauen des Königs Bimbisara, von dem wir viel hören, weil das in der Gegend, der in der Gegend herrschte, wo der Buddha eben unterwegs war, ne? Und dieser König, der nimmt Zuflucht zu des Buddhas Lehre und gewinnt auch schon den ersten Schritt in die Freiheit. Er ist ein Stromeingetretener, wie es so schön heißt. Er ist sehr, sehr großzügig, ein Gönner der Sangha des Buddhas. Und das ist im Grunde auch dadurch, dass Buddha ja Zugang hatte zu den höheren Häusern, sage ich mal, hat auch seine Lehre so Verbreitung gefunden. Das heißt, wenn du die Herrschenden auf deiner Seite hast, ja, dann hast du Zugang zu großen Gruppen von Menschen. So. Er hat ihm also auch diesen Hain da geschenkt, den Bambushalm, wo die Mönche dann ihre Regenzeit verbringen. Und während also der Gatte von unserer Kema also eifrig praktiziert und den Buddha einlädt und seinen Lehren lauscht und so, hält sich Kema bewusst zurück, ja. Denn sie hat davon gehört, dass es wohl bei des Buddhas Lehre um Entsagung der Sinnesvergnügungen geht, ja. Und sie hängt so an ihrer offensichtlichen Schönheit und sie ist auch allen Sinnesvergnügungen sehr zugetan. Es geht ihr super gut. Und sie liebt Luxus und denkt sich, ja, wozu soll ich denn zu diesem Lehrer gehen, der die Überwindung von Leiden lehrt? Ich habe kein Leiden, mir geht's super. Und tiefer betrachtet können wir jetzt sehen, weil in diesen Geschichten stecken wirklich ganz tiefe Anweisungen für uns, dass sie Angst hatte, schlicht und einfach Angst, dass sie etwas von dem, was sie oder was für sie so wichtig war, ja, dass sich das verändern könnte. Sie wollte keine Veränderung an dieser Stelle, an dem sie so sehr hang. So. Sie wollte nichts von dem, was sie liebte, loslassen. Es kam ihr einfach und sie hat das dann sich so erklärt, ist nicht sinnvoll für mich. Ne? Ihr Mann ja, für sie nicht. Eine Frage ist jetzt an dich, kommt dir das bekannt vor? Ne? Also schon mal so ein bisschen gucken, aha. So, was möchtest du, dass dir auf gar keinen Fall genommen wird? Woran hältst du fest? Ja. Und Vielleicht ist es so, dass wir sagen könnten, wir haben Glück gehabt, dass wir nicht so schön sind oder waren wie die Kema. Deshalb brauchten wir nicht so festhalten an unserer Schönheit. Und doch gibt es was, wo du auch nicht loslassen magst, ja, wo du Veränderung auf keinen Fall willst. Das ist wirklich, ich habe eher so herausgearbeitet, dass wir so verschiedene Fragen haben, so für die nächste Zeit, dass du da so ein bisschen, wenn du magst, also dein Meditationstagebuch damit verbringen kannst, auch diesen Fragen nochmal so kontemplativ nachzugehen. Und es heißt auch eine, da ist auch so eine Frage, also gibt es bei dir auch was, dass du die Buddha-Lehre oder sagen wir mal das, was, ja, das, was du davon weißt, gehört hast, dass du vielleicht doch merkst, da so die und die Themen, die finde ich gut, auch wie schön und so. Und dann gibt es aber auch Themen, die umschiffen wir so ein bisschen, merken es gar nicht richtig. Aber da gehen wir nicht so ran. Das ist auch eine spannende Frage, ja? Gibt es da was so, wo du sagst, na, das überlese ich lieber, das ist so nicht für mich. So ist sie eben rangegangen. Weil es geht dann eben an unsere sogenannte, heute modern gesagt, Komfortzone. Ne? So, die Frage wäre auch, wie tief lässt du dich ein und welche Priorität hat dein spirituelles Üben eigentlich? Und im Grunde von dort aus können wir uns dann mit Kema total verbinden und verbunden fühlen mit einer Frau, die vor 2600 Jahren gelebt und praktiziert hat. So, jetzt kommen wir wieder zu dem Gatten, also zu dem König, ja. Und der hätte es doch gerne gehabt, ja, was ja auch also ungewöhnlich ist, aber das kennen wir ja auch. Ich sag mal, der wollte unbedingt, dass seine Frau auch den Buddha hört, ja, und vielleicht auch praktiziert. Und das ist ja vielleicht auch ein Wunsch, dass der Liebste und der nächste Mensch, ja, den dich auch inspirieren lässt vielleicht, ja, vielleicht auch mit dir den Befreiungsweg geht und aber irgendwie klappt das nicht. Und er war ja nun gesichert, das heißt, wenn man so einen ersten, so den ersten Schritt des Erwachens erlebt hat, dann verliert man jeglichen Zweifel an der Lehre. Das ist was ganz Wichtiges. Du bist also fest verankert, ja, auf diesem Weg. Das heißt nicht Gier, Hass und Verblendung. Das ist aber, da ist der Zweifel ist nicht mehr da. Doch was anderes oder stimmt das überhaupt? Ja, das ist also und er wusste eben, wie tiefgreifend erfüllend solch eine Erfahrung ist und solch ein gegründet sein. Und er wollte das seiner Frau so gerne gönnen, dass sie auch, er wusste, viel reicher sich fühlen würde, wenn sie nur erkennen würde. Aber unsere Kema, die ist eben konsequent. Und dann wendet dieser Mann, dieser Ehemann, einen Trick an. Ja, also auch ganz, also okay. Er lässt eine oder er lädt eine Gruppe von Sängerinnen ein und die besangen nun die Schönheit des Buddha-Bambushain-Klosters. Wie schön das da ist und wie friedlich und so eine stille Naturschönheit. Und da wurde unsere Kema eben neugierig, ja. Von Schönheit und Natur wurde sie ja angezogen. Ne? Das heißt, wenn wir das jetzt mal übertragen, er nutzt also dieser König ihr Begehren und ihre Leidenschaft als Werkzeug, als Weg, um sie letztendlich zu erschüttern. Und das ist vielleicht auch ein Hinweis, oder steckt vielleicht auch ein Hinweis für dich drin, ja? Ja, und die Kema, was glaubst du? Ja, die beißt an. Die beißt an, fährt in prächtigen Seidenkleidern zum Kloster und kommt in die Halle, wo der Buddha lehrt. Das waren keine festen Häuser, aber so Überdachungen. Und jetzt ist es so, wir haben das öfter, dass der Buddha, dass jemand kommt, ja, und der Buddha hat eben diese hellseherischen Fähigkeiten, erkennt also den Menschen und was diesen Menschen bewegt und was ihn befähigt und auch behindert. Und um sie nun zu inspirieren, schafft er eine Illusion einer wunderschönen jungen Frau neben sich, ja, dass die neben ihm steht und ihm Wind zufächert. Können wir jetzt auch brauchen, ja, eine wunderschöne Frau. Und Kemer ist überwältigt von dieser Schönheit. Und sie sagt sich dann, oh, wenn der Buddha diese wunderschöne Frau duldet um sich herum, die ja noch viel schöner ist als ich, ja, dann verurteilt der Buddha doch keine Schönheit, ja, wenn er sich damit eben umgibt, ja. Und wer das meint, ja, oder behauptet, der irrt, der hat den Buddha noch gar nicht verstanden, ja. Also hier, das ist im Grunde jetzt der Türöffner. Sie ist präsent, ihre Aufmerksamkeit ist da. Und jetzt kommt, geht die Geschichte weiter. Ihr ahnt es vielleicht, oder? Mit seiner Imagination, also seiner Fähigkeit, geht er einen Schritt weiter und lässt nun diese wunderschöne junge Frau langsam vor den Augen der Kema altern. Ja, ganz langsam, Schritt für Schritt, keine Lebensphase auslassend, bis eine alte Frau da vor ihr steht, mit wenigen Zähnen, vielen Falten, grauen Haaren, ja. Und dann letztendlich zu Boden fällt. Kema ist während des ganzen Prozesses hellwach, vollkommen präsent und bedingt durch diese Präsenz erkennt sie. Ja? Sie ist erschüttert, also erschüttert ist im Grunde der alte Glauben, das Festhalten, es entsteht eine Erschütterung. Und sie erkennt eben, wie flüchtig Schönheit ist und das an ihr zu haften, ja, sich mit ihr zu identifizieren, überhaupt keinen Sinn macht, denn sie zerfällt, sie zerbröselt, ja, so. Und auch die gesamte Natur, ja, also des Lebens ist von dieser Vergänglichkeit gekennzeichnet. Ihr Tor der Einsicht ist also Anicca, ja, und zwar über das Begehren nach etwas Schönem, nach Schönheit, in diesem Sinne körperlicher Schönheit. Und dann wird ihr natürlich bewusst, so wie dieser Körper der Frau altert, nach und nach schrumpft und weniger wird und dann ganz zerfällt, so wird es auch mit ihrem Körper geschehen. Und der Buddha erkennt, dass sie nun bereit und reif ist, völlig reif, ja, ihm zuzuhören und sagt, dass eben dieser Körper aus verschiedenen Bestandteilen besteht, die krank werden, zerfallen, vergehen, verschwinden werden und nur Narren begehren den Körper, um sich damit zu identifizieren. Ja, also kaum hat er das sozusagen ausgesprochen, die Kema ist also weiter wach, dass es braucht diese Wachheit, diese Präsenz, ja. Und von daher macht sie auch diesen Sprung und ist dann in diesen Strom eingetreten, von dem es sozusagen kein Zurück mehr gibt. Und das Vertrauen ist eben dann da in den Weg in die Weisheit. Und Buddha spricht dann weiter und sagt, wer dem Begehren unterworfen ist, ja, das Begehren, das Anhaften daran, schwimmt stromabwärts, ja. Und das heißt, er wird von seinen Leidenschaften hinweggeschwemmt und steht unter dem Diktat der Sinnesbegierden, also alles schöne Gefühle, die wir übersehen, hören, schmecken, riechen, fühlen, ja. Ganz wichtig, kleiner Nebensatz von mir. Nicht, dass du Schönes siehst und hörst und schmeckst, ist das Problem. Natürlich, wir sind Mensch und es ist wunderbar, ja. Es entsteht nur dem Moment, ja, der Konflikt, wenn du daran anhaftest. Das ist das Entscheidende. Nicht die Schönheit, das Anhaften. So. Und da wird ihr klar, dass wirkliche Erfüllung nur möglich ist, weil es also in diesem Sinne, wenn sie daran anhaftet, an diese Sinnesbefriedigungen, so heißt es ja, dann ist das nur von vorübergehender, also nur vorübergehend, ja, und dann muss schon der nächste Wunsch her, und dann ist das ein pausenloses Wünschen, Wollen, Hinterherjagen nach letztendlich angenehmen Gefühlen. Und das ist Unruhe, da ist kein Frieden. Das ist am Äußeren sozusagen sich halten und es kommt nicht, dass dann dieser Mensch in die Tiefe gehen kann. Und Kima hört dem Buddha also zu, wie er das also deutlich macht. Und dann erhält sie oder dann kommt der höchste Erkenntnisblick bei ihr, also weil es immer tiefer geht. Also es hat erst der Stromeintritt und dann kommt dieses vollkommene Erwachen. Und das Wissen um die Befreiung von Leiden für sie eben, ne, sie hat es vollendet und sie hat einen sehr, sehr klaren, scharfen Verstand, tiefes Einsichtswissen, sodass sie letztlich nur dieser kurzen Belehrung im Grunde bedurfte, ja, um eben frei zu werden. Aber wir sehen eben auch hier, die ganze Belehrung ist auf sie abgestimmt, ja, auf genau das, was da in ihr so kraftvoll festhält. Und das bezieht sich auch auf uns, ja. Also, woran arbeiten wir oder wo, was lassen wir zu und wie ist diese Art von Selbsterforschung und Selbsterkenntnis, ja? Wo ist die größte Kränkung, könnten wir modern sagen, ja? Also, woran haftest du am meisten? Dann ist das dein Weg zur Befreiung, wie bei Kema. Oder wogegen kämpfst du am meisten, ja? Also, brauchst du Anerkennung, ja? Musst du immer Recht haben? Ja, was ist da eigentlich? Also, das ist dein Pfad der Freiheit. Wir haben hier, das ist so, der Buddha, als Siddhartha Gautama erwachte, hatte er ja erstmal so einen Widerstand zu lehren. Und dann erkannte er eben, dass es doch einige Menschen gibt mit wenig Staub in den Augen, so heißt es. Und wir können anders sagen, das waren Menschen, die sehr reif waren. Ja, da braucht es nur noch so ein Antippen an der rechten Stelle. Und dann wurde das sozusagen der Einsichtsweg, war der frei, befreiende Einsicht, Frieden, Frieden im Herzen, Stille, klarer Geist. Wir haben dann auch, dann kommen immer da auch die Jatakas mit rein. Es gibt dann immer auch Geschichten um diese Frauen und Männer. Und da will ich was aufgreifen, was ich auch so wichtig finde. Der Buddha erkennt eben, dass Kema in vielen früheren Leben, ja, da kommen ja als ja Wiedergeburt und die Jatakas erzählen ja immer von den vielen, vielen Leben, auch bei dem Buddha eben, wo er in verschiedensten sozialen Stellungen und verschiedenen Tierkörpern immer tiefer sozusagen Mitgefühl und Weisheit entwickelt hat, sodass er dann unter dem Bodhibaum eigentlich nur noch so, zack. Ja, so, und da war das eben auch bei der Kema so. Und die war auch schon früheren Buddhas begegnet, hat heilsam gewirkt. Und sie war, und das finde ich so eine wichtige Stelle, sie war getrieben, also voller Sehnsucht nach Weisheit. Also da haben wir jetzt das Begehren, was also etwas begehrt, was im Grunde heilsam ist. Und diese Sehnsucht, ja, also die hat dazu geführt, dass sie immer wieder also wie sagt man, reinkarnierte, ja, also wiederkam, ja, also ist ja, es das heißt ja, also im Grunde erst wenn wir ganz still ist, wenn der Geist sozusagen wirklich zum Frieden gekommen ist, dann ist keine Wiedergeburt mehr. Modern gesprochen ist es so, dass wir sagen, das bezieht sich auf das Leben von klein bis zum Tode. Und die Frage ist, in welchen Lebensabschnitten ist was noch aufgeregt und begehrt und kann nicht zum Frieden kommen? Und das will eben befreit werden. Und so könnte man sagen, ist die Frage, was für eine Sehnsucht? Und ich habe das mal im christlichen Kontext, fand ich das so wunderbar beschrieben, dass Sehnsucht, man könnte es ja ablehnen und sagen, na, in des Buddhas Lehre geht es ja darum, dass man keine hat, ja, vollkommen daneben, wenn man das so denkt, sondern da wird eben gesagt, Sehnsucht ist die Brücke von dem hier jetzt noch nicht dorthin, ja, was also sozusagen von jetzt dorthin, was ja auch nur gesehnt werden kann, wenn du schon einen Geschmack gewonnen hast. Ja, ohne einen Geschmack kann ich nichts ersehnen. Ja, also da ist schon so viel vorhanden, dass es eine Realität werden will und du kannst gar nicht anders, als dich diesem deinen Weg, deiner Sehnsucht hinzugeben. So. Also, jetzt sehen wir auch hier wieder so einen Hinweis. Nicht nur unser tiefstes Anhaften wird unseren Weg gestalten und gestaltet unseren inneren Weg, auch unsere stärkste Sehnsucht. beides, ja. Also Sehnsucht in Richtung Freiheit. So. Und die Frage ist, was ist deine stärkste Sehnsucht? Ja, ist es Frieden, Liebe, Weisheit? Das sind dann oft so Begriffe, die dann fallen, ne? Und vielleicht merkst du dann auch, wenn das ist dann etwas, ja, wo du auch, wir könnten da auch so eine kleine Biografie wieder schreiben, ja, und sagen, wie früh war diese Sehnsucht schon da, ja, und wie hat die sich gestaltet und wie gewinnt die, also ja, wie gewinnt die Form? Also ich kann sagen, für mich war das tatsächlich Freiheit und das hat biografische Hintergründe und so weiter auch, sicherlich. Und es ist kein Zufall, dass ich wirklich alle Befreiungsbewegungen, die in meinem Lebensalter sozusagen sich gezeigt haben, ja, also Studentenbewegung, diese ganze Therapiebewegung, die Frauenbewegung, spirituelle Befreiungsbewegungen. Also das ist kein Zufall, ja. Und es gab mal ein Buch, ich weiß nicht mehr, das fiel mir eben ein, wer das geschrieben hat. Das haben zwei Autoren, es waren, glaube ich, Männer, geschrieben. Da stand auf der einen Seite, der eine ist, hat gesagt, also meins ist Liebe und Liebe führt dann zur Freiheit. Und der andere hat gesagt, nein, Freiheit und das führt zu Liebe. Also wer frei ist, liebt. Und wer liebt, ist frei. Und dann musste man das Buch rumdrehen, ja. Also es war halb geschrieben von dem einen Autoren und dann, hat, wo es eben von der Liebe dann zur Freiheit ging. Und dann hast du es rumgedreht und von der anderen Seite gelesen. Und das war dann eben, wo die Freiheit dann zur Liebe führt. Ist das nicht, ja? Also das geht darum, dass du dich selber erkennst. Dieses alte Orakel in unserer griechischen, also Mythologie, erkenne dich selbst. Vom Mythos zum Logos ist also total hilfreich, ne? So. Weil wenn du sozusagen in dieser Richtung ausgerichtet bist, dann erkennst du halt überall auch das Gegenteil, die Gefangenschaft, ja? Wenn es Freiheit ist oder wenn du Frieden, das verändert sich auch, ja? Also dass man dann bei Frieden ist es Gewalt, ja? Also Liebe, Hass, ja? Also du siehst eben das Gegenteil, von dem du frei sein möchtest. Oder zum Beispiel, wenn du, man kann auch das ganz runterbrechen und sagen, wenn du jetzt Süßigkeiten gerne isst oder Süßes, ja, dann sehnt sich der Geist da permanent nach und muss quasi dann immer an dem Regal vorbeigehen, bis der Drang überwunden ist. Ja. So. Und die Kema, wenn wir jetzt nochmal zu der Kema zurückkommen, die war, wie wir gehört haben, von Weisheit erfüllt, ne? Und die ist dann also in ihren verschiedenen Inkarnationen, hat sie dann einmal das, die Haare abgeschnitten und verkauft, um dann eben auch dem Buddha was zu spenden. Bei einem anderen Buddha hat sie dann den Dharma studiert und auch schon gelehrt. Und es ist so, wenn der Geist sehr geläutert ist, also einen hohen Grad von Reinheit hat, dann hat er den Zugang zu himmlischen Ebenen, so heißt es. Also im Grunde, also zum Beispiel, wenn man sehr gut die Vertiefungen kann und so, dann ist das eine große Verführung, sich darin aufzuhalten. Aber Kema tat das nicht, weil sie wollte eben weiterkommen. Sie wusste, das ist nicht, dass da kristallisiert sich jetzt nicht die Weisheit in ihrer höchsten Form und hat also sich nicht da in diesen himmlischen Gefilden aufgehalten. Auch sehr schön. Also auch gucken, wenn wir so einen Weg gehen, wo fangen wir dann an, gemütlich zu werden und bequem, weil wir denken, ja, ich habe es jetzt alles kapiert und was weiß ich. Das ist sehr, sehr stark, wenn ich das mal so sagen darf, ja. Ja, ich lasse das jetzt mal. Vielleicht noch eine Geschichte von ihr. Da hieß es, dass sie auch mal die Frau von Buddha war. Also sie inkarnierte auch immer mit dem historischen Buddha, also in früheren Geburten und so weiter. Und da ist eben eine Geschichte, die ist auch sehr beeindruckend, der Text, der dann daraus folgt. Da ist ihr Sohn gestorben, getötet von einem Schlangenbiss. Und sie ist so weit entwickelt, dass sie gelassen bleibt, völlig gelassen, ja. Und dann sagt sie, unaufgefordert kam er her, ohne Abschied ging er wieder. So wie er kam, ging er auch. Warum soll ich klagen? Keine Klage der Freunde kann die Asche wieder lebendig machen. Warum sollte ich trauern? Er geht seinen Weg, den er beschreiten muss. Obwohl ich fasten und weinen sollte, was würde es mir nützen? Meine Verwandten würden dadurch noch unglücklicher. Keine Klage der Freunde kann die Asche wieder lebendig machen. Warum sollte ich trauern? Er geht seinen Weg, den er beschreiten muss. Das ist ein Text aus den Jatakas. Das sind diese, wie soll man sagen, das sind keine historisch verbriefte Geschichten, sondern wo die Menschen Themen aufgreifen und die in Geschichten kleiden, so würde ich sagen, ja? So, und ja. Ja, also so eben vielleicht das mit der Kema. Und auf Mara treffen wir immer und immer wieder, dass der eben also uns verführt und auch die damaligen Frauen und Männer. Gerade da, wo wir denken, boah, jetzt geht's los, ja. So. Und während also unsere Kema eben Erleuchtung oder Erwachen, ja, oder befreiende Einsicht erlangt, innere Freiheit, über die Reflexion der Vergänglichkeit, ihrer Schönheit, müssen und mussten andere Frauen tiefes Dukkha erfahren, tiefes Leiden, um aufgerüttelt zu werden. Wie so, es gibt eine berühmte Geschichte, die will ich vielleicht noch erwähnen, von Patachipara. Und diese Geschichten sind wirklich, um andere Frauen zu ermutigen, auch den Weg zur Freiheit zu gehen. Ja, also eine große Wahrhaftigkeit liegt da drin, eine sehr große Ehrlichkeit, was alles an Leiden da war und auch, wie gesagt, die Selbstzweifel. Bei, ja, ich nehme die, man könnte jetzt noch, also ich nehme nur die Patachipara nochmal, um das deutlich zu machen. Die war auch sehr beeindruckend, musste wahnsinnig viele schmerzhafte Erfahrungen machen. Zusehen, wie ihre Kinder starben, also sie musste durch einen Fluss und die Kinder wurden vom Strom mitgerissen. Ihr Mann verunglückte dann auch noch. Also es wird alles sehr genau beschrieben. Und als sie dann alleine, also Kinder, zwei Kinder waren es, glaube ich, und dann der Mann tot. Und als sie dann zu den Eltern gehen will und dahin kommt, ist das Elternhaus abgebrannt. Und das war zu viel für diese Frau. Ich muss immer gucken, weil mir muss da immer. Sie ist so unglücklich, sie wird verrückt. Ja, also sie dreht durch und die Leute werfen Steine nach ihr, nach dieser verrückten Frau. Und so kommt sie nackt, verrückt und vor sich hin brabbelnd zum Buddha, zu unserem Buddha. Und er erkennt in dieser brabbelnden, nackten, verrückten Frau diesen tiefsten Kern und dass sie sehr klug ist und ein sehr gutes Herz hat, aber unendlich viel Dukkha darüber liegt, Schmerzhaftes. Und er sieht auch, dass sie nur dann Heilung finden wird, wenn sie eine sichere Zuflucht findet. Ne? Und die Leute, die bei ihm sitzen, ja, die wollen eben die Padachibara wegjagen, dieses schreiende Etwas. Und der Buddha bleibt aber und bittet sie näher zu kommen, ja. Und dann kommt eine wichtige Stelle im Grunde, weil wie lehrt jetzt der Buddha so eine Frau? Erstmal hat er natürlich Mitgefühl. Und dann erkennt er schlicht und einfach die Verblendung, ja, also. Das heißt, das Dukkha ist bedingt durch die Verblendung. Und das nimmt er auf, also und zwar das, was sie am meisten verblendet, nämlich der Verlust der liebsten Menschen. Und so fordert er sie auf, schau dir die Wunde an. Erste edle Wahrheit, Leid ist. Also nichts von, ach komm, wird schon irgendwie. Er sagt, so wie du heute den Verlust betrauerst, hast du schon oft getrauert in zahllosen Leben. Und da heißt es also in so, die vier Ozeane enthalten nur wenig Wasser im Vergleich zu all den Tränen, die wir im Laufe unserer vielen Leben vergossen haben. Also, sie hat Schuldgefühle und wegen der Kinder und wegen des Mannes, dass sie da was nicht richtig gemacht hat, ja. Sie hätte das vielleicht verhindern können. Und das macht sie neben dem ganzen Verlust so wahnsinnig. Und das kennen wir vielleicht auch, wo Scham und Schuld reinfließen, ja, und wir uns nicht vergeben können, ist versperrt, ja. Da, also die Tiefe unseres Herzens. Er sprach mit ihr dann über die Unbeständigkeit, dass wir alle teilhaben an Dukkha, an Leiden und so. Und sie nimmt es erstmal so auf, wird Nonne, sie fasst irgendwie Vertrauen zu diesem Mann und praktiziert dann aber sehr, sehr aufrichtig und ringt, ringt um Befreiung. Aber sie ist eben auch frustriert, als sich kein Erfolg einstellte. Sie ist ungeduldig. Kennen wir das auch zufällig? Und eines Tages praktiziert sie ganz einfach reines Gewahrsein, reines Sati. Und das ist die Grundlage, dass sie erwacht. Und sie berichtet darüber, und damit höre ich auch auf. Na, wo habe ich jetzt? Adachipara. Das ist, glaube ich. Ja, damit höre ich auch auf, weil das ist so schön. Mit Pflügen pflügen sie das, mit Pflügen pflügen sie das Feld. Sie säen Samen in die Erde, ernähren Frauen und die Kinder. Zu Reichtum finden so die Männer. Und ich, mit Tugend ausgestattet, des Lehrers Weisung folgend nur, niemals träge, niemals stolz, stolz, warum erreiche ich Nibbana nicht? Also das ist so ein bisschen, also da wird auch gesagt, 7 Jahre, also viele Jahre macht sie es, und das kennen wir vielleicht auch, ja, schon so lange unterwegs, was passiert da überhaupt? Und dann kommt's, da wusch ich meine Füße mir, am Wasser wurde es mir klar. Den Weg des Wassers sah ich da, wie er vom Hoch zum Niederen floss. Mein Geist war gesammelt, gezügelt wie ein edles Pferd. Als eine Lampe ich genommen, ging ich in die Klause dann zurück, sah mir das Lager achtsam an und setzte mich dann auf das Bett. Dann nahm ich eine Nadel heraus und löschte den brennenden Docht damit, und wie die erlöschende Flamme wurde ich frei im Gemüt.